Ja, guten Morgen miteinander. Der Frühling bin ich noch ein bisschen weiter weg gewesen. Ich bin in Ecuador und das letzte Mal, wo wir geplant haben, nicht da gewesen. Der hat die Zeit auch gesegnet und es war wirklich eine sehr schöne Zeit gewesen. Ja, heute möchte ich gern einfach auch im Buch Jesaja wieder etwas, einen Schatz heben. Es ist ja immer wieder mein Anliegen, dass ich das Wort Gottes mir und auch euch näher bringen kann. Es ist meine wirklich Faszination für das, was Gott ausgesprochen hat und wir heute in Hände halten dürfen und so zu sehen, wir haben hier Gottes Wort, das uns gegeben worden ist. Und dieses Wort möchte ich, sicherheitshalber, nachdem das, möchte ich vor allem auch eben das Alte Testament ein bisschen näher bringen. Und ich habe schon jetzt, glaube ich, zweimal über Jesaja gelesen. Ich möchte hier einfach einen Abschnitt rausnehmen aus dem Kapitel 28. Wir lesen aus dem Kapitel 28, Vers 14 und folgende. Da herrscht das Wort des Herrn. Ihr Spötter, der über dieses Volk herrscht, das in Jerusalem ist. Weil ihr sprecht, wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen, einen Vertrag mit dem Totenreich gemacht. Wenn die überschwemmende Flut daherkommt, wird sie nicht zu uns gelangen. Denn wir haben Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und im Betrug uns geborgen. Darum, so spricht Gott, der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der aufs Festeste gegründet ist. Und wer glaubt, der flieht nicht. Ich will das Recht zur Richtschnur machen und die Gerechtigkeit zur Waage. Der Hagel wird eure Lügenzuflucht wegreißen und das Wasser sollen euer Versteck wegschwemmen. Hat keinen Bestand. Euer Bund mit dem Tod wird außer Kraft gesetzt und euer Vertrag mit dem Totenreich hat keinen Bestand. Wenn die überschwemmende Flut daherfährt, so werdet ihr von ihr zermalmt werden. Bis hierhin dieser Abschnitt. Vielleicht habt ihr gedacht, ja gut, also was heißt das alles? Klar, das Mitte haben wir gut verstanden, wir sind ja gut eingeführt worden in das Thema. Und so möchte ich zuerst ein paar einleitende Gedanken geben. Vielleicht habt ihr das Fremdwort Hermeneutik schon gehört und gedacht, was heißt das wohl? Ist nichts Besonderes, ist eigentlich nichts anderes als das griechische Wort Hermeneuo für verstehen, oder etwas ausführen, erklären und den Text, den biblischen Text zu verstehen, das ist ja eigentlich das A und O. Manchmal heißt es auch, dass die Christen miteinander immer sehr frieden sind, solange sie die Bibel nicht öffnen, oder? Und dann fangen die Diskussionen an. Ja, was ist jetzt genau gemeint, oder? Und das hat eben mit Hermeneutik zu tun. Also das heißt, verstehe ich denn das, was ich lese? Und das ist mein Wunsch, auch das immer wieder mit auf den Weg zu gehen, dass wir irgendwie ausgerüstet werden auf diesem Weg, damit wir das Wort Gottes besser verstehen können. Nun, es gibt so ein Sprichwort, das heißt, Kontext ist König. Vielleicht haben das die Leute, die irgendwie in der Uni studieren und alte Schriften studieren, das auch schon gelernt. Dass das nicht nur eine Sache, die man beim Bibellesen lernen muss, sondern eigentlich bei jeglichem Text, den man liest. Ich kann nämlich die Bibel nehmen und irgendetwas, das ich behaupte, mit der Bibel unterstreichen. Ich nehme einfach die Verse aus dem anderen aus und sage, da steht's, oder? Und am Schluss sage ich etwas total anderes. Und da müsst ihr immer darauf achten. Man kann so die Bibel auch missbrauchen, indem ich eben Verse aus dem Kontext herausnehme und etwas konstruiere oder bestätige, scheinbar bestätige, dass ich in meinen Gedanken habe, aber gar nicht die Gedanken der Bibel sind. Wenn wir die Bibel lesen, müssen wir immer mit einem anderen Ansatz hingehen. Wir wissen, Gott hat gesprochen. Wenn er nur schon dieser Gedanke ist, der faszinierend, der lebendige Gott, der ewige, er hat zu uns gesprochen. Und wir haben sein Wort. Und so möchten wir hören, was er sagt und verstehen, was er sagt. Wenn man nun einen Text im Alten Testament liest, dann gebe ich gerne mit auf den Weg, dass man aus drei Blickwinkeln diesen Text mal anschaut. Der erste ist einfach mal Geschichte. Gott hat Lesen und Wissen Fakten Geschichte überlassen. Wir dürfen Sachen hier lesen und wissen, was vor vielen, vielen Jahren geschehen ist. Jesaja, haben wir ja gelernt, ist etwa 750 bis 700 vor Christus hat er gelebt und gewirkt. Also mehr als 2700 Jahre her. Nun, diese Geschichte, die hier gegeben ist, ist natürlich aus einem bestimmten Blickwinkel gegeben. Das sind ja nicht Leute, die wir, wie wir sie heute kennen, die Geschichtsbücher schreiben, sondern das ist ein bestimmter Blickwinkel, aus dem geschrieben worden ist. Aber was geschrieben worden ist, ist wahr, ist richtig. Sie haben nicht etwas Falsches aufgeschrieben. Das ist auch wichtig. Das ist eine Sicht. Das ist aber noch nicht die wichtigste. Das ist wie der Hintergrund, hinter dem nun Gott sich offenbart. Und das scheint mir das Wunderbare zu sein. Wir dürfen Gott kennen. Ich habe mich gerade letzthin wieder auch beschäftigt mit verschiedensten Ansichten im Dunkeln. Auch philosophische Ansichten. Und da muss man einfach sagen, es ist wie ein Tappen im Dunkeln. Wenn Menschen irgendwie in sich selbst schauen oder irgendwo versuchen, über das Ewige, über das sogenannte Transzendente, das, was dieses Leben übersteigt, zu erkennen. Jeder hat so seine Gedanken. Aristoteles hatte so seine Gedanken, Platon hatte so seine Gedanken. Aber es ist wie ein Tappen im Dunkeln. Und Gott hat uns das Licht gegeben über sich selbst. Und wir dürfen ihn kennen. Wir haben das Vorrecht, Gott zu kennen. Aber er offenbart sich natürlich durch die Schöpfung, da sehen wir etwas von seiner Macht. Aber wenn wir etwas über seine Liebe, über seine Hingabe, über sein Interesse für dich kennenlernen will, dann muss ich die Bibel lesen. Und dann sehe ich, dass er sich offenbart hat schlussendlich in Jesus Christus, in ihm. Also wir lernen etwas über ihn und über seine Gedanken mit uns, nämlich Gedanken des Heils. Gedanken der Güte. Er möchte mit deinem Leben etwas machen. Er möchte mit deinem Leben andere wieder beschenken und dich selbst beschenken. Er hat einen Plan mit dir. Und diesen Plan kannst du erkennen. Natürlich nicht genau, was muss ich jetzt machen, welche Entscheidung. Das ist dann eben das Leben mit ihm. Offenbarung also über Gott selber und über seine Gedanken mit uns, über seine Pläne mit dieser Welt. Und dann das Dritte, ich habe das hier unter moralische Lehren, man könnte auch sagen Ethik oder unser Verhalten. Ja, was ist denn jetzt unsere Antwort auf diese Gnade, die ich in Gott erlebt habe? Es ist ja nie so, dass wir sagen, schau, da gibt es diese und diese Gesetze, die musst du einhalten, damit du vor Gott, haben wir durch die Gnade bist. Das Evangelium ist genau umgekehrt. Weil wir eben verloren sind, haben wir durch die Gnade, durch den Glauben allein, Annahme gefunden in Jesus. Du bist angenommen in Jesus, wenn du glaubst. Nun, aus dem heraus macht Gott dir etwas Neues in uns und macht uns auch fähig, ihm nachzufolgen. Und die Gesetze Gottes sind gut und heilig. Die moralischen Gesetze zeigen uns eigentlich, wie Gott ist. Weil Jesus hat sie hundertprozentig gelebt. Und er möchte, dass du und ich, wir uns schrittweise verändern lassen zu seinem Bild. Damit wir ihm immer ähnlicher werden. Das ist das Ziel von ihm mit uns. Und hier dürfen wir dann lernen anhand von Beispielen, vor allem im Alten Testament, von schlechten Beispielen, was wir eben nicht tun sollen, oder eben guten Beispielen, die wir nachahmen dürfen. Ich möchte euch das wie mitgeben, dass wenn ihr Text liest, vor allem eben auch im Alten Testament, dass ihr wie diese drei geschichtlich ausgedeckte mit berücksichtigt im Lesen. Und sagt, ja, was wird hier geschichtlich ausgedrückt? Was wird über Gott geoffenbart? Oder auch auf Jesus hin offenbart natürlich? Oder eben, was sagt er über mein Verhalten? Wie soll ich leben? Wenn wir nun den geschichtlichen Kontext nochmals in Erinnerung rufen, im Kapitel 7 in Jesaja haben wir ja einen Hinweis auch, es sind ja mehrere Könige natürlich, wir haben ja die Unterteilung, das Nordreich, also das, was mit Israel benannt ist, das Südreich, das mit Juda benannt ist, manchmal auch Ephraim, oder hier das Nordreich, 10 Stämme, im Süden 2 Stämme, 2 Reiche und Jerusalem, das Zentrum hier, wo der Tempel gestanden ist. Und das Nordreich, das hat sich verbündet hier mit den Aramäern gegen Syrien von Damaskus, also mit dem König von Aram, gegen Juda, gegen das Südreich. Sie wollten hier eindringen und wollten da das Sagen haben. Und den als König einsetzen, den sie dachten, der ist gut, der schafft mit uns zusammen. Nun, Juda hat in ihrer Verzweiflung eben nicht Gott gefragt, sondern hatte gedacht, die Assyrer, ganz oben hier, die können uns helfen. Hat gesagt, hey Assyrer, kommt, haut denen mal eins auf den Deckel da, damit ich da Ruhe habe. Und haben zu spät bemerkt, dass die Assyrer nicht nur diese beiden eins auf den Deckel geben wollen, sondern ihnen auch. Und als sie das dann festgestellt haben, da haben sie dann eine Wende vollzogen zu jemand anderem. Zu dem kommen wir dann noch. Das ist eben genau der Vorspann zu diesem Eckstein. Wir schauen mal die Textstruktur noch an von dem, was ich gelesen habe. Wir haben Vers 14 ja gelesen. Hört das Wort auch einen Aus. Das ist ein Appell. Gott macht einen Appell. Oder auch einen Aufruf zu hören. Dann haben wir die Anklage dann gehört, das schauen wir dann noch ein bisschen genauer an. Und dann kommt das Zentrum von diesem Text, nämlich eben die Verheißung dieses Ecksteins, von dem wir schon gehört haben. Die Verheißung des Messias. Und dann der letzte Teil, wenn nun dieser Messias abgelehnt wird, dann bleibt nur noch Gericht. Das ist so der Aufbau. Oder? Von dem können wir uns leiten lassen, wenn wir jetzt durchgehen durch diesen Text. Zu Beginn also dieser Appell, darum hört das Wort des Herrn. Es ist dann spezifisch gerichtet an die Führer, an die Verantwortlichen vom Südreich. Er sagt dann auch, ihr spöttet, ihr dieses Volk beherrscht, das in Jerusalem ist. Nun, genau das auf Gott beten wollen. Wir haben es heute Morgen auch noch gehört mit dem Gebet. Wenn wir beten wollen, da gibt es immer wieder Störungen, oder? Und ich bin immer wieder verwundert auch über mich selbst. Es ist also nicht so, wenn man mehr weiß, oder, über die Bibel, dass es dann einfacher ist, Zeit zum Beten zu finden. Wenigstens meine Erfahrung. Man könnte jetzt alle mal fragen, die schon viele Jahre mit dem Herrn unterwegs sind. Aber es gibt immer wieder entweder äußere Einflüsse und Störungen oder innerlich, dass man unruhig ist, dass man noch denkt, ja, das sollte ich noch erledigen, das sollte noch gemacht werden. Aber irgendwie die Ruhe zu finden. Und ich denke, gerade heute haben wir ja so viele wunderbare technische Mittel und Möglichkeiten. Ich trage ja auch da so mein iPhone rum da. Oder? Mit dem kann man ja nicht nur telefonieren, oder? Man kann auch Musik hören. Man kann so viel tun, oder, mit dem. Und das Problem ist, wir haben heute so viele Möglichkeiten, wir können uns immer beschäftigen. Immer online, kein Problem, oder? Wenn man die Jungen fragt, kein Problem, immer, man ist immer auf Draht, auch immer online. Wer nicht mehr online ist, oder, das heißt also, wer nicht mehr erreichbar ist, oder, via WhatsApp oder was immer man auch nutzt, ist man irgendwie nicht mehr lebendig, oder? Ja, ist so, ja? Genau. Nun, das hat eben wunderbare Vorteile und als Informatiker muss ich sagen, sehe ich die natürlich absolut und nutze die auch gerne. Aber die Frage ist eben der Priorität. Nicht, dass dieses Ding und diese Technik mich beherrscht und mir eigentlich vorschreibt, wie ich leben muss, sondern dass ich das nutzen kann zum Guten. Also das ist es. Und dass ich bereit bin, eben diese Ruhe vor dem Herrn zu suchen. Ganz bewusst. Ganz bewusst dem zu sagen, Herr, ich möchte hören. Und ich muss also ehrlich sagen, ich bin einfach von meinem Naturell her eher auch ein Macher. Aktiv. Und los war das. Aber wir sehen das auch in Josua, dass er auch gehört hat. Dass er auch bei Gott war. Und das ist ganz wichtig. Dass wir einfach diese Zeit haben, hinzuhören. Jesus hat auch im Johannes 5,24 gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben, kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hinübergegangen. Also wer hört und glaubt. Also wir hören auf das Wort Gottes, glauben, nehmen im Vertrauen auf den Herrn Jesus und auf Gott das an, was er uns offenbart hat und nehmen das in unser Herz auf und sagen, Herr, ich möchte dein Wort hören, ich möchte eben auf die Umstände hören. Wir haben heute Morgen ein wunderbares Zeugnis gehört, oder wie das einfach geführt worden war. Weil da Leute waren, die haben auf den Herrn diese Gemeinde bei ihm platziert. Das ist ganz wichtig, diese Gemeinschaft mit dem Herrn, das ist auch ein Vorrecht, das wir haben, Gemeinschaft haben mit dem Herrn. Gehen wir weiter. Im Vers 15 kommt nun diese Anklage. Gott klagt ganz klar das Volk an. Ich habe ganz bewusst auch das jetzt so geordnet, wie es eben im hebräischen Text auch dargestellt ist. Es ist ja Poesie, es ist ein Gedicht. Man muss sich immer bewusst sein, dass das meiste im Buch von Jesaja ist Poesie. Und so muss man es auch verstehen, muss man es auch aufnehmen. Sonst liest man und sagt, dem kann ich gar nichts anfangen. Wäre noch interessant jetzt zu fragen, wer hat denn eigentlich in der Schule gelernt, Poesie zu lesen? Mal Hand hoch. Nicht zu viel, oder? Das ist ja auch eine Kunst, oder? Die haben wir heute, ich sehe es bei mir, oder? Wie ich ausgebildet worden bin. Wir sind so sehr funktional, oder? Es muss wirtschaftlich, oder, sein. Poesie ist nicht wirtschaftlich, oder? Mal so betrachtet. Und so muss man das vielleicht auch wieder neu lernen, oder? Hinzuschauen. Ja, wie ist denn dieser Text, wie kommt denn dieser Text daher? In welcher Form? Und Poesie ist eine ganz spezielle Form. Es ist die schönste Form. Es ist ästhetisch, also von Schönheit her ist es die schönste Form. Ich finde das ja immer wieder etwas Wunderbares. Oder? Gerade auch, wenn wir wieder über Evolution mal wieder reden, oder? Dann sage ich, sag du mir mal, woher kommt die Ästhetik? Also woher kann ich sagen, wenn ich einen Mensch anschaue, der ist schön? Sag du mir das. Erklärt mir das mal evolutionstechnisch, oder? Es gibt keine Erklärung dafür, oder? Oder wieso empfinden wir jemand hässlich, wenn er eben eine gewisse Deformation hat? Sag mir das mal, oder? Weil Gott eben ein Gott in ihm, Schönheit in uns gelegt und auch das Empfinden für das, das ist eine Erfindung von ihm. Er hat das erfunden. Und so ist es auch im Text, im Bibeltext. Er hat Schönheit hineingegeben. Nicht nur funktionale Information, oder? Sondern Schönheit, an dem wir uns freuen dürfen. Das ist etwas, was wir mitnehmen dürfen. Nun, selbst in der Anklage ist Schönheit im Text. Das ist ja unglaublich, oder, wenn man so überlegt. Und so sagt er, weil ihr sprecht, oder? Wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen, das ist der erste Vers. Und jetzt sehen wir, die Parallelität ist etwas ganz Wichtiges. Etwas wird nochmals wiederholt. Durch das Wiederholen wird etwas vertieft, bestärkt oder verstärkt. Das ist mir übrigens das erste Mal aufgefallen, weil wir das im Deutschen nicht so kennen. Aber zum Beispiel im Spanischen ist mir das aufgefallen, dass wenn jemand etwas wirklich betonen wollte, hat er es einfach nochmals wiederholt. Aber das muss ich mal wiederholen, ich habe es gehört, oder? Aber das ist einfach eine Rede, wenn wiederholt. Nun ist es so, wird nicht mehr genau das Gleiche wiederholt, sondern es wird mit anderen Worten wiederholt. Und ihr seht hier einen Bund, ja, ist ein Vertrag. Das ist einfach ein anderes Wort, oder? Für Vertrag. Bund, Vertrag. Mit dem Tod, und hier ist es Sheol, oder? Also das hebräische Wort für Totenreich. Also es werden zwei verschiedene Wörter verwendet, die aber schlussendlich dasselbe meinen, oder? Ja, also die haben einen Bund, einen Vertrag mit dem Totenreich oder mit dem Tod geschlossen. Kann mir jemand sagen, was das jetzt soll, oder? Dem Toten, was will der jetzt ausdrücken? Und es ist tatsächlich so, wenn man jetzt auf so liest, man ja ein großes Rätsel raten, oder? Und jetzt kommen wir zu unseren Pyramiden. Ganz gut, dass die eingeführt worden sind. Ich habe nämlich gesagt, als die gemerkt haben, oder? Die Assyrer, die sind ja gar nicht so nett, oder? Zu den Ecken kommen am Schluss und nehmen uns auch noch ein. Dann haben die gedacht, gehen wir doch in den Süden, zu den Ägyptern. Die sollen uns helfen. Wir machen einen Bund mit den Ägyptern. Und Ägypten ist nun wirklich ganz ausgeprägt, kann man sagen, oder ein ganz ausgeprägter Totenkult hatten die. Eben, wir sehen das immer noch in den Pyramiden. Das ist ganz spannend, wenn man das anschaut, was die da alles gemacht haben in dieser Beziehung. Das heißt, die hatten zum Beispiel ganz bewusst, ihr seht das hier, da ist der Nil, oder? Der fließt da so. Da ist Westen, da ist Osten. Und die hatten ganz bewusst, oder, war für sie der Osten, die aufgehende Sonne, Leben. Westen, da geht die Sonne unter, das ist Tod. Und so könnt ihr mal schauen, wo denn nun die Pyramiden sind. Wo waren denn in der Westen? Alle westlich hier. Und wenn ihr jetzt schauen würdet, wo waren denn in der Antike, eben in dieser Zeit, diese Wohnstätten, waren alle hier, östlich vom Nil. Also ihr seht sogar, wo, dass sie gewohnt haben, wo sie ihre Toten begraben haben, war ausgerichtet auf dieses Ost-West-Verständnis. Übrigens kommt das mit dem Osten, aber also ein anderes Thema, könnt ihr mal selber nachschauen, Ostern, oder? Ostern kommt von Osten, Auferstehung oder Jesu, ja, kommt von dort. Also nicht jetzt da von den Ägyptern, aber einfach vom Begriff her. Dann war der Osiris, das war der Herr des Totengerichtes, und die hatten wirklich eine ganz, ganz komplizierte Ideen, wie das da genau gelaufen ist. Wenn jemand da gestorben ist, da musste er da einige Stationen durchlaufen, bis er dann irgendwann mal entweder gestraft worden ist oder dann halt eben in das Hades oder eben das Totenreich eingehen konnte. Wobei Hades natürlich ein Griech, alles wieder. Man hat da verschiedene Zeichnungen und eben über die Hieroglyphen konnte man ja alles wieder hervorholen und vieles wieder beleben, sage ich mal, nachdem man wieder herausgefunden hat, was es bedeutet. Also ein ganz ausgeprägter, kann man sagen, in der ganzen Antike kann man sagen, wirklich, Ägypten war der Staat, oder das Reich, das am meisten oder am ausgeklügeltsten, sage ich mal, einen Totenkult hatte. Und eben, wir sehen das heute in den Pyramiden. Pyramiden sind ja nichts anderes als Grabstätten. Grabstätten halt von Pharaonen. Also ein Riesengebäude, oder? Nur für eine Grabstätte. Da sieht man den Wert, den man dem zugemessen hat. Also die haben dem Tod unheimlich viel Wert zugemessen, oder? Und deshalb nutzt hier Jesaja bzw. Gott durch Jesaja ganz ironisch diese Sprache, die wir jetzt gelesen haben. Es ist also ganz ironisch, wenn er eben spricht mit dem Gott ganz tot oder mit dem Totenreich abgeschlossen. Also hier spricht Gott ganz klar das an und sagt, ihr habt jetzt, oder das ist natürlich der Hintergrund, oder der geschichtliche Hintergrund, Also das wissen wir, oder? Aufgrund der Geschichtsschreibung und was danach später noch kommt, sehen wir, ja, da wurde eben mit Ägypten ein Vertrag gemacht. Nun, dieses Vertrag machen mit, oder eben diesen Bund schließen mit Ägypten, ist ja eine Handlung. Und gerade wenn ihr auch im Alten Testament lest, merkt ihr, da geht im Glauben noch viel mehr aktiv um die Handlung. Und wenn ihr den Jakobus lest, oder, dann fragt er doch zum Beispiel auch, ja, zeig mir mal deinen Glauben. Also wenn ich jetzt so euch anschaue, oder, ich meine, ich kenne jetzt Einzelne, oder, durch Gespräche, durch, aber schlussendlich bei vielen, die ich ja nicht kenne, wenn ich euch einfach so anschaue, oder, 55, hat niemand hier so ein Ding, da steht Glaube von 100 bis 10, oder 55. Also man sieht das von außen nicht, oder? Einverstanden? Ja, wie wird denn Glaube sichtbar? Wie wird denn sichtbar für den Mitglied? Klar, Gott sieht in dein Herz, oder? Gott braucht, sage ich mal, die sichtbaren Handlungen nicht. Das ist schon klar, oder? Er sieht dein Herz. Aber dein Mitmensch, wie sieht denn dein Mitmensch, ob du glaubst oder nicht? Ja, indem du sagst, ich glaube. Ja, sicher. Aber auch, wie du handelst. Man sagt ja vielfach, Taten, das, was ich tue, spricht viel lauter als das, was du redest. Also wenn ich jetzt irgendetwas predige hier und ich lebe etwas ganz anderes, dann könnt ihr zu Recht sagen, hey, deine Worte haben keine Bedeutung, oder? Weil das, was du lebst, also das heißt, der Glaube wird durch das Handeln sichtbar. Natürlich, wir wissen, wir sind mit Fehlern behaftet. Niemand von uns kann irgendwie perfekt werden. Das ist ganz klar. Aber so wie bei einem Kind, durch das Schreien und durch seine Gesten, was immer auch, es sichtbar wird, da ist Leben, so wird es auch sichtbar bei jedem Mensch, wenn geistliches Leben da ist. Nämlich so, wie er handelt. So, wie er redet. So, wie er sich ausdrückt. Und genau das sagt er hier. Schaut mal, ihr handelt im Unglauben, anstatt dass ihr zu mir kommt. Und das ist ja genau das, was dann im Kapitel 30 Jesaja bringt. Da sagt er, wehe den widerspenstigen Kindern, spricht der Herr, welche Pläne ausführen, die nicht von mir stammen. Bündnisse abschließen, und das ist ganz interessant, ohne meinen Geist. Bündnisse ohne meinen Geist. Und so Sünde auf Sünde häufen, aber mich machen, und jetzt steht es ja ganz klar, um nach Ägypten zu ziehen, aber mich fragten sie nicht nach Rat. Mich fragten sie nicht. Um sich unter den Schutz des Pharao zu flüchten und Zuflucht zu suchen im Schatten Ägyptens. Also diese Anklage kommt nachher noch ganz explizit, oder? Hier sehen wir es einfach so angedeutet. Nun, Ägypten, was ist Ägypten? Könnte man fragen, was heißt das jetzt für uns? Ich meine, wir machen keinen Bund mit Ägypten, oder? Aber es ist natürlich zu übertragen auf unser Leben, was heißt das denn? Israel war ja in Ägypten und war dort unter der Herrschaft, der Knechtschaft. Sie waren Knechte und Gott befreite sie unter der Zeit Mose. Und geistlich angewendet ist Ägypten eben ein Bild auf dieses weltliche System. Dieses Weltsystem, das eben ohne Gott auskommen will, die ohne Gott Frieden machen will, die ohne Gott, Definition, irgendein System machen will, das wunderbar funktioniert und immer nur wächst, was sowieso per Definition irgendwann mal gar nicht mehr geht, oder? Man kann nicht immer noch mehr rausholen, oder? Und dieses System, oder Ägypten ist ein Bild eigentlich auf genau dieses System. Und da sind wir jetzt mittendrin. Als Gemeinde, aber auch persönlich. Machen wir eventuell Bünde, in Anführungs- und Schlusszeichen, mit dieser Welt? Sind wir in Gefahr, dass wir eben ohne den Geist Gottes etwas unternehmen, tun, weil wir denken, es ist so besser? Sind wir irgendwie durch die Logik, durch die Vernunft, Eben, das ist zum Beispiel bei mir etwas, da muss ich aufpassen, oder? Weil ich bin bei mir muss es logisch sein, oder? Sonst schlucke ich etwas nicht, oder? Und wenn das aber vorherrscht, oder auch die Pragmatik, man sagt so schön, der way of thinking, also die amerikanische Art zu denken, ist die Pragmatik. Alles, was funktioniert, ist gut. Ja, aber das ist zum Beispiel in den Gemeinden eine Gefahr. Weil vielfach haben wir oder leiden wir darunter, dass wir irgendwie denken, ja, unser Wachstum, unsere Wahrnehmung von außen ist nicht so, wie wir es gerne hätten, oder? Wir hätten gern da geragelt voll, oder? Dass man kaum mehr Platz hat. Wir würden gerne wahrgenommen werden, hier in Sargans und wo immer auch. Dass Leute sagen, hey, die da hier in die Gemeinde gehen, das sind dann Leute. Hä? Denen kann man vertrauen und so weiter, oder? Und da sehe ich eben eine Gefahr. Dass man hier dann eben schaut, eben was funktioniert. Und nicht primär, was ist auch moralisch korrekt vor dem Herrn. Was will er? Und ich möchte keine Liste, aber ich jetzt eine Liste aufführe, ja, das darf man, das darf man nicht, dann sind wir in der Gesetzlichkeit, oder? Das ist es ja nicht. Aber was ich aufmuntern möchte, mich selbst und auch euch, ist, dass wir sagen, Herr, ich möchte diese Gemeinschaft mit dir haben. Ich möchte genau dich suchen, dein Angesicht suchen, im Gebet, im Hören, damit ich bewahrt sein kann, nicht solche falschen Bündnisse einzugehen oder auch mich auf etwas zu stützen, das gar nicht der Herr ist. Aber gerade letzthin haben wir darüber nachgedacht, in unserem Studium, ich bin ja nebenberuflich eben noch ein Theologiestudium dran, und wir haben darüber nachgedacht, was sind denn Götzen? Ein Götze ist ja ein Ersatz für Gott in der heutigen Zeit. Was könnte das sein? Und als guter Schweizer habe ich dann gedacht, nun gut, wer von uns ist nicht dankbar für unser wunderbares Drei-Säulen-System für das Alter, oder? Drei Säulen, das ist perfekt, das ist rein ökonomisch, logisch, absolut perfekt, oder? Drei Säulen, eine Umlage, eine sparen, das andere noch freiwillig. Also wirklich, man kann sagen, rein als Gesichtspunkt, da kann ja nichts mehr schief gehen, oder? Wenn ihr aber mal beobachtet, was seit 2008 abläuft, oder? An den Finanzmärkten, dann muss ich sagen, würde es mich nicht wundern, wenn es irgendwann mal einfach baff macht und es gibt eine Währungsreform, weil das Ganze zusammenklappt. Dann ist alles Geld weg. Dann ist kein Geld mehr da. Also Währungsreformen, gerade in Ländern in Südamerika zum Beispiel, die haben das immer wieder mal erlebt in den letzten 30 Jahren. Und dann ist dann kein Geld mehr da. Nichts. Da kann auch eine Pensionskasse noch lang sagen, ja, wir würden gerne auszahlen, aber das Geld ist nichts mehr wert. Oder? Einfach, um wie irgendwie zu sagen, unser Vertrauen möchten wir nicht auf das setzen, sondern auf den Herrn ist oder für uns sorgt. Wie immer auch. Ob das nun mit diesen drei Säulen ist oder ob das etwas ganz anderes sein wird. Ich vertraue auf den Herrn, dass er für mich sorgt und für die meinen. Das ist die Überlegung, dass wir hier einfach nicht die Welt lieb haben, wie das im 1. Johannes ja auch klar gesagt wird, weil diese Welt wird vergehen. Nun ist es so, dass der Herr eben nicht bei dem stehen bleibt. Also ist dann der Übrigens, die Folien könnt ihr dann wieder herunterladen. www.neuesleben.ch für diejenigen, die das interessiert. Nun, dieser Gnadenerweis, so spricht nun Gott, der Schöpfer Gott, der Elohim, der Herr, der Adonai, der Herr ist eben über dein Leben, der Anrecht hat auf dein Leben. Sieh, ich lege einen Zion, einen Stein, jetzt sehen wir diesen wunderbaren Parallelismus wieder, Stein und Eckstein, einen bewährten Stein und einen aus festeste gegründete Stein. Und diese Offenbarung, die hier gegeben wird, ist ja eine Offenbarung auf Jesus hin, auf den Christus hin, auf den Messias hin. Und er möchte, dass wir als alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist sein klar deklarierter Wille. Und er hat deshalb diesen Eckstein gegeben. Du hast in der Einführung bereits etwas gesagt über diesen Eckstein. Übrigens die sieben Weltwunder, die wir so kennen, das sind eben sieben Weltwunder aus der Antike. Und eine sogenannte Antike ist halt eben das, was wir jetzt kennen aus dem Babylonischen Reich, Assyrischen Reich, Griechischen Reich, Persischen Reich, Römischen Reich. Oder? Das sind so diese Reiche. Und deshalb sind eben bestimmte Bauwerke, die eigentlich auch wunderbar wären. Ja, auch in Südamerika gibt es auch so interessante Bauten, weil man sagt, wie ist das möglich gewesen, dass die das überhaupt geschafft haben? Oder mit dem die hatten ja eben keine Kranen. Oder? Aber wir müssen immer wissen, dass hier ein, noch aus der altbabylonischen Zeit, und wie Babel war wirklich ein Wissen da über Bauen und wie man baut und wie man eben gewisse Kräfte ausnutzen kann und natürlich viel, viel Sklavenkraft, oder? Also bei einem solchen 160 Tonnen Stein möchte ich nicht wissen, wie viele Leben das da allenfalls geopfert worden sind. Oder? Da war halt dann wieder mal einer unter den Stein gekommen oder irgendetwas. Oder? Also das waren dann schon gefährliche Unterfangen. Aber eben wirklich etwas ganz Spezielles. Nun, die Bibel braucht sehr viel solche Metaphern oder eben Analogien. Und das ist eben dieser Eckstein. Ich möchte hier einfach drei Punkte herausnehmen aus dieser Metapher. Weil es ja eben eine Prophezeiung auf unseren Herrn Jesus ist. Erstens mal, dieser Stein war der erste Stein. Der war der wichtigste Stein. Meistens eben auch der größte Stein, den man genommen hat für den Bau eines Gebäudes. Und so lesen wir auch vom Herrn Jesus im Kolosserbrief. Er, der Erstgeborene im Sinn, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene. Erstgeborene im Sinne von Rang, von Wichtigkeit, der über aller Schöpfung ist. So wie ein Eckstein nun eben ein Gebäude hier im Altertum der erste und wichtigste Stein ist, so ist Jesus Christus der erste und wichtigste. Er ist der Einzige. Das Zweite, dieser Stein musste fest verankert sein. Also der musste dann wirklich halten. Weil alles andere wurde auf das hin ja eben ausgerichtet und stützte sich auf das. Also der musste dann wirklich ein Fundament geben. Deshalb redet man auch von einem Grundstein. Also es ist ein Teil, der wichtigste Teil des Fundamentes. Und der hat dann wirklich eigentlich die Festigkeit oder sichergestellt, dass dieses Gebäude nachher nicht zusammenfällt, weil es irgendwo dann mal nachgegeben hat. Wir denken an den schiefen Turm von Pisa zum Beispiel. Ganz fest steht das Fundament irgendwann mal nachgegeben. Oder? Und das ist eben wichtig, dass der ganz fest steht. Und Paulus sagt uns im Epheserbrief, Kapitel 2, so seid ihr noch nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger und Heilige und Gottes Hausgenossen. Da kommt jetzt dieses Bild, Gottes Hausgenossen. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Also hier wird jetzt eigentlich der Bau, der geistliche Bau der Gemeinde Gottes verglichen mit dem Tempelbau. Im Alten Testament war dieser Tempel noch zum Anfassen. Aber das war nur ein Bild auf den wahren Tempel. Weil Gott kümmert sich nicht um einen Steinbau. Das ist nicht Leben. Leben ist in dir, in mir. Leben, das in die Ewigkeit geht. Da will Gott etwas machen. Mit dir will er bauen. Und die Grundlage wurde gelegt. Jesus Christus ist dieser Eckstein. Basierend vom Neuen Testament haben uns im Neuen Testament dann das Fundament basierend auf Jesus Christus gegeben. Und heute bauen wir hier weiter. Und das Dritte, alles wurde ausgerichtet. Das heißt, dieser Eckstein gab dann Richtung, wie die Wände hier dann sein mussten, wie es nach oben gehen musste und so, also nach allen Richtungen. Da wurde alles ausgerichtet. Der war eigentlich wie das Beispiel, oder, an dem man sich dann ausrichten konnte. Und so ist es mit Jesus auch. Interessant, Paulus sagt im 1. Thessalonicher 1, ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden. Also der Herr Jesus ist uns auch Vorbild in allem. Ich habe es vorhin auch gesagt, das Ziel ist ja, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Das sind jetzt einfach drei Aspekte, die ich aus diesem Eckstein herausnehme. Und du hast die Verse auch gelesen im 1. Petrus, der 2. Ich lese sie deshalb nicht mehr ganz. Ein Eckstein, der zwar verworfen worden ist von den Bauleuten, heißt es aber wir, die wir an Jesus glauben, wir werden mit auferbaut. Das heißt, du und ich, wir werden verglichen mit einem lebendigen Stein. Mit lebendigen Steinen. Also dieses Gebäude wird gebaut mit dir und mir. Und mit deinen Gaben, die du hast, möchte er seine Gemeinde bauen. Wir brauchen uns also auch nicht mehr zu ängstigen. Es ist wunderbar, weil alles basiert eben auf Glauben. Wer glaubt? Nicht, wer alles richtig erfüllen kann. Wer glaubt? Echter Glaube lässt sich diesen Spiegel zeigen. Ich bin Sünder. Tut Buße darüber. Nimmt die Vergebung des Herrn Jesus an ins Herz. Und dann haben wir die Verheißung, sind wir von Neuem geboren. Und der weise weiter und Wohnung in dir. Und dann geht es so schrittweise weiter und der Herr wird in dir am Arbeiten sein. Schritt für Schritt. Nie gegen dich oder gegen deinen Willen. Aber wenn du deinen Willen ganz bewusst sagst, Herr, meinen Willen lege ich ganz bewusst unter deinen. Forme du mich. Dann wird er etwas tun. Dann wirst du ein wunderbarer Stein werden. Und dann wird das mit dem Recht und Gerechtigkeit eben auch ein Teil werden in unserem Leben. Vollends wird das werden in dieser Welt, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Solange er nicht wiederkommt, wird das eben nicht vollendet werden. Wir sind jetzt in einer Übergangszeit, das Reich Gottes ist da, in unseren Herzen, aber es ist auch noch das alte Reich da, bis der Herr Jesus kommen wird. Und dann wird Gerechtigkeit und Friede da. Und ich möchte hier noch jetzt abschließen mit dem, dass wir einfach sehen, all das, was sie sich vorgenommen hatten und gedacht hatten, oder, das wird jetzt so kommen. Und da sehen wir jetzt wieder diese wunderbare Struktur auch im Jesaja, in dieser Poesie. Das, was zu Beginn war, die Anklage, schaut mal, das habt ihr gedacht, so könnt ihr euch retten. Bringt ihr jetzt hier genau wieder mit diesen Worten und sagt, all das wird weggeschwemmt werden. Und da ihr gedacht hattet, ihr werdet dieser überschwemmenden Flut, und das ist einfach ein anderer Ausdruck für die Assyrer, die da kommen, wird vielfach damit eine überschwemmenden Flut, oder? Und alles wegnehmen, das wird eben genau über euch kommen, wenn ihr nicht auf mich hört. Und so ist es wirklich ganz ernst, dass Gnade, die Gott erwiesen hat, wenn diese Gnade entweder dankend abgelehnt wird oder zurückgewiesen wird oder ignoriert wird, dass dann mitnehmen, dass Gott nur noch das Gericht bleibt. Und das, denke ich, ist wichtig, dass wir das mitnehmen, dass wir diese Gnadenzeit, eben ich kenne euch nicht, aber wenn noch jemand da ist, der wirklich den Herrn Jesus noch nicht als seinen persönlichen Heiland hat, dann ist heute die Zeit. Warte nicht auf morgen. Heute ist die Zeit zum Sagen, ja Jesus, ich öffne mein Herz voll. Und wenn mein Herz nur so ein bisschen halb voll war oder ich irgendwie belastet bin, du kannst bei Jesus alles wieder abladen. Sagen, Herr, da bin ich, du siehst meine letzten Monate oder Wochen oder was immer auch, da habe ich so, war ich mehr auf Schleuderkurs als etwas anderes, ich möchte aber wieder auf festen Grund kommen, hilf mir. Und ich glaube, auch da hat es Leute, die immer bereit sind, wenn jemand sagt, hey, ich brauche das Gespräch. Manchmal ist es auch gut, wenn man das von einem Menschen einfach wieder mal festmacht und sagt, hey, ich komme da und da nicht klar. Oder das und das, das belastet mich so. Oder da falle ich immer wieder in etwas rein, das ich eigentlich nicht will. Such das Gespräch mit deinem Bruder, Schwester, deiner Schwester, das machen wir ganz gut. Öffne das. Ah, er wird dem Herrn. Dann werdet ihr sehen, wie er etwas macht. Weil er ist lebendig, er ist da. Er wird etwas tun. Er wird etwas bewegen in uns zu seiner Ehre. Amen.